Deutschlandfunk. Der Tag.
Jeder will doch diese Perspektive jetzt auch bestmöglich umsetzen, wenn es soweit ist, dann auch schnell impfen zu können. Das ist der Weg raus aus dieser Pandemie.
Jens Spahn hat das heute gesagt im Interview im Deutschlandfunk. Es geht um die Impfstoffzentren, die ja bereits entstehen, obwohl der Impfstoff noch gar nicht da ist. Aber man will eben vorbereitet sein und nicht erst verspätet starten, dann lieber noch ein paar Tage warten. Wir sprechen im frischen Podcast von der Tag heute am 1. Dezember genau eben über diese Impfstoffzentren und wie das Prozedere geplant ist bisher. Denn einfach so auf gut Glück kann man da nicht vorbeigehen. Außerdem interessiert uns, warum Corona es im Moment schwieriger macht, gegen Krankheiten wie AIDS oder Tuberkulose vorzugehen. Weiteres Thema bei uns ist eine Bilanz, und zwar die Bilanz über das erste Jahr von Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission. Seit einem Jahr macht sie den Job jetzt und unterm Strich ist es wie in einem Gemischtwarenladen. Also manche Sachen laufen besser, die Koordination der EU-Gesundheitspolitik zum Beispiel während der Pandemie. Manche Sachen laufen schlechter, die Agrarpolitik wäre da ein Punkt und wir gucken nochmal genauer hin. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Bettina, das letzte Mal hast du gesagt, da haben wir darüber gesprochen, was der neue Präsident der USA für die EU bedeutet vielleicht. Da hast du gesagt, Sonja, nee, Moment, dieser Claim America First für Joe Biden, so stimmt das nicht. So, heute im Vorgespräch hast du wieder gesagt, Moment mal, Sonja. Also, es geht um Ursula von der Leyen, die ist heute seit einem Jahr im Amt als EU-Kommissionspräsidentin und wir wollen Bilanz ziehen, wie sie das so hinbekommen hat, zusammen mit unserer Korrespondentin in Brüssel, mit Bettina Klein. Hallo erstmal, Bettina.
Hallo.
Also, bevor wir jetzt auf dieses Moment mal kommen, ne, ich mache es jetzt natürlich extra spannend, ist klar. Lass uns gucken, Bettina, wie siehst du das? Wie hat Ursula von der Leyen dieses erste Jahr hinbekommen an der Spitze der Kommission?
Ich glaube, es ist wie fast alles im Leben eine gemischte Bilanz. Wir müssen ja mal festhalten, dass dieses Jahr für sie wie auch für den Rest der Welt völlig unerwartet verlaufen ist. Sie war hier quasi nach 3 Monaten spätestens im Dauerkrisenmodus. Also ich habe mir die O-Töne nochmal angehört vor einigen Tagen. Seit Anfang März gab es diese Sondersitzungen mit dem Krisen-Corona-Team. Und dann dominierte das eigentlich zunächst mal die nächsten Monate. Und das war natürlich eine Bewährungsprobe. Da war es möglicherweise ein Glück für die Europäische Union, dass sie nun ausgerechnet und zufälligerweise eine approbierte Ärztin als Kommissionspräsidentin hatte. Also mit anderen Worten jemand, die sich nicht nur inhaltlich auch dafür interessiert, vielleicht auch gewisse Kenntnisse mitbringt und auch einen wirklich wissenschaftlichen Ansatz damit reinbringt. Das fand ich wirklich wohltuend. Natürlich gibt es Kritik. Es gibt Kritik auch aus dem Europäischen Parlament, wie so oft. Da wird natürlich auch gewürdigt, dass sie auch eine Menge geleistet hat, jetzt auch in diesem Corona-Krisenjahr. Manches hätte man sich einfach noch stärker gewünscht. Es gibt Kritik an dem Vorschlag zur Agrarreform zum Beispiel. Und man hätte sich insgesamt wohl gewünscht, dass sie stärker und unabhängiger noch in vielen Bereichen aufgetreten wäre, weil teilweise so der Eindruck entstanden ist, sie sichert sich zunächst mal in den Hauptstädten ab, wie ist die Stimmungslage und kommt dann mit einem pragmatischen Vorschlag, was nochmal dazu gesagt auch nicht völlig unsinnig ist, weil am Ende die Mitgliedstaaten bei den allermeisten Fragen zu entscheiden haben. Und bevor man die nicht an Bord hat, kann man überhaupt nichts bewegen in der Europäischen Union oder fast nichts. So gesehen ist das immer ihr pragmatischer und nach Ausgleich suchender Ansatz gewesen. Der eine oder andere hat sich vielleicht gewünscht, dass sie da nochmal stärkere Ansagen gemacht hätte.
Gut, das ist jetzt erstmal so eine Bilanz im Groben. Detaillierter können wir gleich noch werden. Wir müssen aber jetzt noch auf dieses Moment mal zurückkommen, weil als wir vorhin gesprochen haben, wir führen ja meistens noch so kleine Vorgespräche, ne? Wie machen wir das Gespräch so ungefähr? So, da hast du mich ein bisschen gebremst erstmal und hast gesagt, also Sonja, das ist ganz wichtig, das ist nicht die Regierungschefin von Europa. Warum ist das so wichtig, das so zu erwähnen, so herauszustellen, wenn wir über die Bilanz von ihr sprechen als Kommissionspräsidentin?
Na, mir war es einfach wichtig, Vorgespräch, vor allen Dingen auch in Erinnerung daran, wie ich das vor 1,5 Jahren erlebt habe, diese Diskussion, als sie ja sehr kurzfristig von den Staats- und Regierungschefs quasi nominiert wurde. Sie war keine Spitzenkandidatin, nach einem auch nächtelangen Gipfel kam dann dieser Vorschlag, den man wohl Emmanuel Macron zu verdanken hatte. Es gab eine Menge Misstrauen auch gegen sie. Und schon damals fiel mir auf, dass die ganze Diskussion vor allen Dingen vielleicht sogar in Deutschland so lief, als sei sie eine Bundeskanzlerin, also zum Beispiel mit diesem Argument, ja, sie muss ja nun aber nach Mehrheiten oder um Mehrheiten im Parlament fürchten. Das ist der Fall in einer nationalen Regierung, die braucht Mehrheiten in einem Parlament. In der Europäischen Union haben wir drei Institutionen, die getrennt voneinander arbeiten, aber eben miteinander arbeiten müssen und miteinander einen Konsens finden müssen. Das ist die Kommission zum einen, das ist der Rat der Mitgliedstaaten zum anderen und das Europäische Parlament zum dritten. Die Kommission, und insofern fand ich, dass schon damals dieses Amt und diese Kandidatur extrem überhöht wurde. Die Kommission gibt natürlich auch den Weg vor und die Richtung vor, in die Europa gehen sollte, weil sie Vorschläge unterbreiten soll, kann und muss. Gesetzesvorschläge für die Zukunft Europas und sie muss darüber wachen, dass die Verträge eingehalten werden. Aber das fand ich, hatte so eine gewisse Schieflage. Von der Leyen ist nicht die Bundeskanzlerin der Europäischen Union.
Okay, gut. Haben wir das also nochmal rausgearbeitet? Das ist ja auch wichtig in dem Fall. Dann lass uns doch nochmal übers Parlament sprechen. Du hast ja eben schon diese Kritik angedeutet. Die gibt es ja durchaus aus dem Parlament an Ursula von der Leyen. Und du hast schon genannt einen Punkt, nämlich die Agrarpolitik. Vielleicht können wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken.
Ja, da ist sozusagen ihr vorgeworfen worden, dass sie oder der Kommission vorgeworfen worden, dass man da mit einem Vorschlag gekommen ist, der auch nicht sozusagen den Ansprüchen des Green Deal gerecht wird. Und auch da hat man nach meinem Eindruck zunächst mal geschaut, was ist durchsetzbar und umsetzbar in den Mitgliedstaaten. Und das ist bei der Agrarpolitik so schwierig wie im Grunde genommen in fast keinem Bereich, weil es um das allermeiste Geld geht, das um den Haushalt ausgezahlt wird. Und die Agrarstaaten insbesondere, nicht nur, aber auch Frankreich, sehr darauf schauen, dass ihre Landwirte da nicht zu kurz kommen. Und die Kriterien, nach denen das Geld vergeben wird, das war eben sehr, sehr lange in der Kritik und in der Diskussion. Und da gibt es aus dem Parlament von den Grünen zum Beispiel, das ist ja nahezu nachvollziehbar, weil das sozusagen eines deren Hauptthemen ist, aber auch von den Sozialdemokraten. Wenn man fragt, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, da wird das als eines der Beispiele genannt, wo man sich mehr gewünscht hätte. In anderen Fällen, jetzt muss ich mich gerade mal räuspern, ich hätte mein Mikro jetzt ausmachen können, aber ich habe jetzt hier auch keine richtige Räusper.
Du darfst es gerne anlassen, das ist okay.
In anderen Fällen ist es eben so, dass man der Kommission dann auch vorwirft, was man eigentlich den Mitgliedstaaten vorwerfen könnte. Das ist ja ganz oft so, man kritisiert Brüssel, wenn was nicht klappt, aber in Wahrheit ist es quasi die Unmöglichkeit oder die Schwierigkeiten, einen Konsens von 27 Staaten herzustellen. Also da wird auch gesagt aus dem Parlament, gut, das kann man jetzt nicht wirklich vorwerfen. Ich fand es interessant, eine Stimme aus der Renew-Fraktion von den Liberalen, Nicola Beer, deutsche FDP-Abgeordnete. Die Liberalen haben sie ja mit gewählt. Das klingt ziemlich negativ. Von der Leyen bleibt ein Jahr nach Amtsantritt Ankündigungspräsidentin. Aber dann kommt eben auch eine Bilanz der Europäischen Union, die, Zitat, weit entfernt von einer Sternstunde ist. Außenpolitisch so gut wie unsichtbar, innenpolitisch zerstritten über Migration, Haushalt, Rechtsstaatsmechanismus und so weiter und so fort. Das kann man als Analyse alles so beschreiben. Aber natürlich ist die Frage, was davon geht jetzt konkret zu ihren Lasten. Und man hört zum Beispiel aus den sozialdemokratischen Fraktionen, die deutschen Sozialdemokraten haben sie ja nicht mitgewählt oder haben gegen sie gestimmt oder sich da was enthalten. Da wird gesagt, ja, sie sucht zu sehr eben erstmal den Ausgleich mit den Hauptstädten, anstatt sich am Parlament zu orientieren oder eine eigene Linie zu entwickeln, die völlig unabhängig ist. Natürlich kann man dann auch fragen, was bringt eine klare Ansage, bei der klar ist, dass es keine Mehrheiten dafür geben wird? Also in diesem Spannungsverhältnis befindet sich natürlich im Grunde genommen jede Kommission und da ist sie nach Ansicht einiger eben nicht stark genug aufgetreten.
Jetzt haben wir uns angeguckt, was so Kritikpunkte sind, aber sie erfährt ja auch durchaus Zuspruch. Also was sind so Punkte, wo man sagen kann, naja, also das ist in dem Jahr schon ganz gut geglückt, seitdem sie die Kommissionschefin ist?
Ja, also nach meiner Erinnerung auch, nach einer gewissen Anlaufzeit, wo natürlich alle erstmal wirklich auch überwältigt und überfordert, glaube ich, waren vom Ausbruch der Pandemie im Februar, März, ist die Kommission dann doch relativ gut in die Gänge gekommen. Und das gestehen auch diejenigen zu, die sie an anderen Punkten eben kritisieren. Man hat das Gefühl gehabt, dass sie wirklich in einem Dauerkriseneinsatz ist. Es gab, ich habe das in meinem Beitrag für heute auch so ein bisschen dargestellt, es gab jeden Tag Videos in Englisch, Französisch und Deutsch, die auf Twitter verbreitet wurden, wo die Kommission täglich darüber informiert hat, welche Art der Koordinierung sie jetzt versucht auf den Weg zu bringen, wo sie versucht, eben Medizinprodukte, bei denen es Mangel gab in einigen Staaten, dafür Nachschub zu sorgen. Diese ganze Impfstrategie ist etwas, was sie auch zum Fokus gemacht hat. Das Problem ist ja, dass die Gesundheitspolitik in weiten Bereichen nationale Kompetenz ist. Und auch die Grenzregelungen sind teilweise eben nationale Kompetenz. Und das sehen wir bis heute, wie schwierig es ist, eben da zu koordinieren, weil alle Staaten sagen, gut, bei uns ist die Lage aber anders, deswegen entscheiden wir auch anders als Finnland oder Belgien oder Frankreich. Und gewisse Differenzierungen sind ja auch durchaus richtig. Aber das Problem bei der ganzen Corona-Krisenbewältigung war natürlich auch, dass die Kommission nur begrenzte Handlungsfähigkeit hat. Und das hat man jetzt auch gesehen. Und da gab es jetzt auch einen Vorschlag, wo man versucht, doch den Mitgliedstaaten ein bisschen Kompetenzen wegzunehmen und auch ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es in einer solchen Pandemie wichtiger ist, zusammenzuarbeiten, als quasi sozusagen alles alleine aus den Hauptstädten zu machen.
In der Recherche jetzt zu unserem Gespräch, Bettina, habe ich immer wieder so auch als Vorwurf dann doch nochmal gelesen, naja, also Frau von der Leyen hat so ein gewisses Talent dafür, ziemlich viel Pathos in ihre Reden zu stecken oder das irgendwie auf eine Art pathetisch klingen zu lassen, aber am Ende kommen dann wenig Ergebnisse bei rum. Stimmt das? Ist das ein Vorwurf, wo du sagst, so da kannst du auch was mit anfangen als Berichterstatterin aus Brüssel oder sagst du, Moment,
ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil nochmal die Frage, wie viele Ergebnisse am Ende rumkommen, das ist nicht ihre alleinige Verantwortung. Und das finde ich immer so ein bisschen ungerecht eigentlich. Mhm. Pathos, ich weiß nicht, mir erscheint sie eigentlich eher als doch sehr straightforward, relativ pragmatisch. Was sie natürlich macht, sie versucht wirklich einen starken Fokus da auf Kommunikation zu legen. Das war ja auch ein Kritikpunkt, dass man gesagt hat, was ist das eigentlich für eine private Beratungsfirma, die sie da engagiert hat und die machen da jetzt so einen auf Poppy hier und versuchen das irgendwie so ein bisschen showmäßig rüberzubringen. Ich glaube, da hat sie wirklich auch ein gewisses Talent dafür, das muss man einfach mal so sagen. Das wurde einigen klar, als man hier diese Veranstaltung hatte, wo eben Geld eingeworben wurde für Impfstoffe. Das war so ein bisschen aufgezogen wie der Eurovisions-Song-Contest. Ja. Ist auch einigen Kollegen aus anderen Ländern aufgefallen. Da sei sie in ihrem Element gewesen. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich glücklich ist, das jetzt gegen sie zu wenden. Weil Kommunikation ist natürlich in der Europäischen Union ein wichtiges Thema. Und hier wird sozusagen, die Rechtstexte sind hier wirklich ausgearbeitet von den Ministerien, von Rechtsexperten. Das ist teilweise wirklich schwierig zu vermitteln. Und wenn wir sagen, oh, wir erreichen ja die Leute nicht mehr in Europa, wie können wir denn vermitteln, was die Bevölkerung eigentlich in der Europäischen Union hat an dieser EU? Dann muss ich sagen, finde ich es auch keinen schlechten Ansatz zu versuchen, das eben in prägnanten, klaren Worten, meinetwegen auch mal einer griffigen Headline rüberzubringen. Ich meine, das ist die Zeit, in der wir leben. Wir leben hier in einer Twitter-Welt. Sie nutzt das durchaus auch. Sie nutzt das auch mit Videos. Man kann auch Fragen stellen sozusagen. Das war jetzt auch am ersten Jahrestag ihrer Amtszeit wieder der Fall. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich gerecht ist.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dieses ganze Thema Kommunikation, das scheint ja jetzt auch nicht ganz so einfach zu sein in Brüssel. Also ich habe jetzt verstanden, also eigentlich auch ein bisschen egal, wie sie es macht, wenn sie jetzt Videos in 3 Sprachen macht zu aktuellen Sachen, dann ist es den einen zu viel, den anderen ist es dann wiederum zu wenig, weil sie zu wenig PKs macht. Also es ist auch ein bisschen schwierig, alle Bedürfnisse zu befriedigen.
Ja, ich sehe das so und am Anfang haben wir uns irgendwie auch gefragt, also sie hat doch schon einiges auch wirklich auf den Weg gebracht und auch geleistet. Und wo kommen eigentlich diese doch, ja, sind es Vorurteile, die man noch mitbringt quasi aus ihrer Amtszeit jetzt in Deutschland? Was manifestiert sich da eigentlich? Und hätte man bei einem männlichen Kommissionspräsidenten, der Ähnliches auf die Beine gestellt hat, auch so scharf hingeguckt und sozusagen von vorne bis hinten irgendwie alles kritisiert. Also ich bin nicht ganz sicher, ob sie da sozusagen auch Urteile und Vorurteile auf sich zieht, die doch eher auch subjektiver Natur sind. Zur Kommunikation, klar, das war hier früher natürlich noch mal sehr viel schwieriger. Und die Kommission hat schon zu Junckers Zeiten versucht, das sehr stark zu professionalisieren. Diese enormen Rechtstexte, die hier umgewälzt werden und die von 27 Hauptstädten quasi abgesegnet werden, griffiger zu gestalten, sodass es einfacher zu konsumieren ist. Denn es ist ja unser Job, das sozusagen so darzustellen, dass es auch jeder versteht, der sich nicht hauptamtlich 24 Stunden am Tag mit europäischer Politik beschäftigt. Also das ist ein Grundsatzthema und daran hat sie, glaube ich, angeknüpft. Und es ist jetzt natürlich nochmal mit der Dominanz von Social Media überall und dieser Häppchen-Veranstaltung, die wir jetzt auch bei der Informationspolitik haben, ist es einfach auch nochmal wichtiger, dass man das auch durchaus auch nutzt, aber das eben auch auf eine seriöse Weise macht.
Wie hat sie denn eigentlich dann jetzt diesen Tag genutzt? Also ein Jahr Amtszeit, hat sie denn selbst auch mal Bilanz gezogen von der Leyen oder hat man da heute relativ wenig gehört?
Ja, also nicht so sehr viel. Also ich bin hier teilweise auch ein bisschen belächelt worden von Kollegen, nicht aus Deutschland, die sagt dann so Happy Anniversary, ja, und das mit einem sehr lustigen Smiley versehen haben, als ich sagte, ich kümmere mich um den Jahrestag von der Leyen, ein Jahr im Amt. Das ist natürlich völlig legitim, da Bilanz zu ziehen. Sie hat das, glaube ich, eher klein gehalten heute. Also es gab auch sozusagen auf Twitter nochmal, wurde dieser Tag auch nochmal gewürdigt und gesagt, das und das haben wir hier geschafft und auch an diesem Tag arbeiten wir für Europa und so weiter und so fort. Man hat das etwas tiefer gehängt. Ich bin nicht sicher, ob das in allen Ländern so verbreitet ist, dass man diese Jahrestage dann des Amtsantritts dann wirklich begeht. Vielleicht haben wir in Deutschland auch ein größeres Interesse, weil es eine deutsche Politikerin ist.
Ja, vielleicht das oder wir haben so eine gewisse Jahrestagkultur. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Bettina, vielen Dank auf jeden Fall an dich fürs Erklären und für deine Einschätzung hier in der Tag.
Gerne.
Über Impfstoffe haben wir schon gesprochen in der Tag und wir tun es heute wieder zum einen, weil wir sprechen wollen über die Impfstoffzentren in Deutschland, die im Moment entstehen und dass bald geimpft werden kann. Das wird eben immer wahrscheinlicher. Sowohl Moderna, das ist der Impfstoffhersteller aus den USA, hat eine Zulassung in der EU beantragt, als auch BioNTech Pfizer, also BioNTech aus Mainz, Pfizer aus den USA. Auch da ist ein Antrag eingereicht worden, über den dann bis spätestens zum 29. Dezember entschieden werden soll. Zum anderen wollen wir uns angucken, warum Corona aktuell dafür sorgt, dass Krankheiten wie Malaria, AIDS oder Tuberkulose wesentlich schlechter bekämpft werden können. Den Überblick und die Zusammenhänge kann uns Volkert Wildermuth geben. Er ist Wissenschaftsjournalist und so tief drin im Thema. Volkert, ich glaube, wir könnten locker eine Stunde damit füllen, ne? Aber so viel Zeit haben wir nicht an der Stelle.
Klar, so viel wollen wir den Hörer nicht zumuten.
Aber wir holen natürlich das Beste raus. Okay, Volkert, dann lass uns erstmal gucken auf die Impfstoffzentren. Also die entstehen, ich glaube, die sind sogar teilweise schon fertig, obwohl der Impfstoff ja noch nicht zugelassen ist.
Genau, also da muss man einfach die Vorbereitungen dafür schon mal klar haben, weil so einfach ist das ja alles gar nicht mit dieser Impfung. Das ist ja nicht so, dass wir dann alle gleich zum Hausarzt gehen und die Spritze bekommen. Nee, dieser Impfstoff ist ein rares Gut und der muss auch ganz besonders behandelt werden. Speziell dieser Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der muss ja bei minus 80 Grad gekühlt werden. Das schafft die Tiefkühltruhe zu Hause nicht, das schafft auch nicht die Tiefkühlung in der Arztpraxis. Deshalb diese Zentren, die die ganzen Bundesländer jetzt aufbauen und die sind groß, das sind große Hallen, da sollen am Tag 1500 Leute geimpft werden, das muss alles genau durchgetaktet werden, das wird im Moment aufgebaut, da gab es schon erste Versuche, wo praktisch Probanden da durchgeschickt wurden und die sollten dann so tun, als würden sie humpeln zum Beispiel oder als würden sie ohnmächtig werden nach der Impfung und dann wird geguckt, ob das alles funktioniert, damit, wenn der Impfstoff dann tatsächlich zugelassen ist, dass es dann auch schnell losgehen kann.
Wer legt denn eigentlich fest, wer zuerst geimpft wird? Also das kann ja jetzt keine Glückssache sein, dafür muss es ja Kriterien geben.
Nee, dafür gibt es ganz klare Kriterien und es gibt sozusagen Vorarbeiten, die gelaufen sind. Und zwar hat sich die STIKO, die Ständige Impfkommission, zusammengesetzt mit der Wissenschaftsgesellschaft Leopoldina und dem Deutschen Ethikrat. Und die haben erstmal ganz grobe Leitlinien vereinbart. Die haben gesagt, geimpft werden sollen als erstes die, die ein besonders hohes Risiko haben, also die alten Menschen mit Vorerkrankungen. Dann sollen die geimpft werden, die ein besonders hohes Risiko eingehen, um anderen zu helfen. Das wäre zum Beispiel das medizinische Personal, Rettungsfahrer und so weiter. Und zum Schluss soll es auch die geimpft werden, die Multiplikatoren sein können, die mit besonders vielen Leuten zusammen können und deshalb die Pandemie weiter antreiben können. Da kann man zum Beispiel an Lehrer denken, aber auch an Leute, die wichtig sind für das Funktionieren der Gesellschaft, Polizisten zum Beispiel.
Das wären also die, die zuerst dran wären und für die würde zu Beginn dann auch erstmal der Impfstoff reichen?
Gute Frage. Das hängt tatsächlich davon ab, wie eng man diese Kriterien fasst. Das waren jetzt ja sozusagen die Leitplanken und die STIKO, die jetzt letztendlich bei uns zuständig ist, die hat gesagt, wenn die Zulassung da ist, dann wissen wir genau, was jeder Impfstoff leisten kann. Zum Beispiel, ob der bei Älteren gut funktioniert. Und erst wenn diese Informationen da liegen, dann kann man die Liste wirklich konkret runterschreiben. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie man das formuliert. Es geht da nicht nur darum, wer bei den Risikopersonen zum Beispiel besonders gefährdet ist, sondern auch, wie einfach kann man die eigentlich erreichen. Also das Einfachste wäre, wenn man sagt, okay, wir einigen uns das auf das Alter. Erstmal sollen alle geimpft werden, die über 75 sind. Da wissen die Einwohnermeldeämter, wer das ist. Wenn man sagt, wir wollen auch noch zum Beispiel alle Diabetespatienten mit aufnehmen oder Leute mit extremem Übergewicht, wie findet man die? Mhm. Da könnte es zum Beispiel sein, dass die Krankenkassen gefragt werden. Aber wie gesagt, dieses Ausbuchstabieren der Kriterien, das wird erst noch passieren. So weit sind wir noch nicht.
Weiß man denn dann schon, wie das generell funktioniert? Also jetzt mal angenommen, jemand gehört zur Risikogruppe oder ist eben schon verhältnismäßig alt. So, kann der dann einfach zu so einem Impfzentrum vorbeigehen? Braucht man dafür eine Einladung? Wie wird das denn eigentlich organisiert?
Also man braucht in jedem Fall eine Einladung. Am Anfang wird das nicht so gehen, dass man da einfach aufschlagen kann, wenn man gerade Zeit hat. Nein, man wird angeschrieben, vielleicht über die Einwohnermeldeämter, vielleicht über die Krankenkassen. Und dann muss man einen Termin vereinbaren. Und wenn man dann zu dem Termin kommt, das wird auch gesagt, seien Sie nicht zu früh vorher da, also nicht eine Stunde vorher da sein und dann knubbeln sich alle und warten. Nee, da kommt man nur wenige Minuten vorher an und man darf sich auch nicht verspäten. Dann zeigt man seinen Zettel vor, ja, ich habe eine Einladung und dann wird das tatsächlich auch genau geprüft. Muss man seinen Ausweis vorzeigen? Ist man wirklich derjenige, der diese Impfberechtigung hat? Und dann kann man tatsächlich reingehen. Das heißt, so einfach ist es nicht. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe, über die wir jetzt wirklich reden sollten. Das sind die Hochbetagten, die vielleicht auch mehrere Risikoerkrankungen haben. Die sind vielleicht gar nicht fit genug, um zu so einem Impfzentrum zu laufen. Das heißt, für die gibt es mobile Impfteams. Die werden dann zum Beispiel vor einem Altenheim von einem Pflegebein vorfahren. Und dann ist es wichtig, dass vorher die Genau, sonst funktioniert es nicht. Und da ist wirklich die Schwierigkeit, was ist mit der Einwilligung? Es gibt keine Impfpflicht, jeder muss einwilligen in die Impfung. Mhm. Was ist mit Patienten, die jetzt vielleicht eine Demenz haben, Alzheimer? Die können das nicht selber. Da müssen vorher die Betreuungspersonen sagen, ja, Impfung ist im Interesse dieser Person, wir stimmen zu. Das muss im Vorab organisiert werden. Also da gibt es ein ziemliches Drumherum an Verwaltung, das aber wirklich ganz entscheidend ist, damit das dann am Ende auch flott funktioniert und es nicht zu irgendwelchen Staus gibt, weil Leute zu falschen Terminen kommen und so weiter und so fort.
Volkert, dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex, den wir gerne auch noch mit dir besprechen wollen hier in der Tag. Heute ist Welt-AIDS-Tag und dazu gab es heute eine Meldung, dass Corona den Kampf gegen AIDS schwieriger macht. Und als ich dich angerufen habe, um zu fragen, ob wir hier zusammen sprechen können, da hast du gesagt, ja, das ist ein interessantes Thema, das ist ein gutes Thema, aber eigentlich müssen wir dann auch noch über Malaria und über Tuberkulose sprechen, weil das betrifft diese beiden Krankheiten auch. Warum? Wie ist der Zusammenhang?
Also da gibt es einfach einen ganz banalen Zusammenhang. Wenn Lockdown ist, dann kommen die Leute nicht zu ihren Ärzten oder zu ihren Gesundheitsstationen. Und bei HIV-Patienten, die brauchen regelmäßig ihre Medikamente. Das ist bei Malaria-Patienten, bei Tuberkulose-Patienten nicht anders. Bei Malaria ist die Verteilung dieser imprägnierten Mückennetze zum Erliegen gekommen in manchen Regionen. Und das heißt wirklich, dass es da große Probleme gibt. Auch als die Flugzeuge nicht geflogen sind, gab es Schwierigkeiten mit dem Nachschub an Medikamenten und so weiter. Also es gibt Schätzungen, die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen um mehr als 40% gesunken ist. Impfung ist dabei, Schwangerschaftsberatung und so weiter, aber eben auch Tuberkulose, Malaria und so weiter. Und bei der Tuberkulose wird geschätzt, dass allein im Jahr 2020, in diesem Jahr, 400.000 Menschen mehr an der Tuberkulose sterben könnten. Tuberkulose ist sowieso der größte Killer unter den Infektionskrankheiten. Da sterben jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen und dann kommen noch mal 400 dazu. Und für die nächsten Jahre wird sogar damit gerechnet, dass 1,4 Millionen zusätzliche Tote bis 2025 zusammenkommen können. Genauso bei HIV/AIDS. Da rechnet man mit 150.000 zusätzlichen Todesfällen.
Das sind dann also doch schon große, erhebliche Zahlen, wenn du das so sagst. Wie ist es denn überhaupt? Also zum einen Tuberkulose, auf welche Länder oder wo tritt es am häufigsten auf?
Also Tuberkulose, da ist Indien einfach das Land mit den meisten Fällen, Philippinen, Indonesien sind auch noch, Afrika gibt es viele Fälle. Das sind die Regionen, in denen es da wirklich spitz auf Knopf steht. Und da sind die Ärzte vor Ort aber auch wirklich innovative Wege gegangen. Ich habe telefoniert mit einer Gesundheitsstation in Mosambik neulich. Da ging es darum, normalerweise wird die Medikamentenübergabe bei Tuberkulosepatienten genau überwacht, damit die Tabletten wirklich einnehmen, damit man sicher ist, dass keine Resistenzen entstehen. Die sind jetzt dazu übergegangen und haben wirklich Halbjahrespakete mit Medikamenten den Patienten mit einer entsprechenden Anleitung gegeben. Also da entsteht auch mehr Vertrauen jetzt tatsächlich, damit man dieses Problem bewältigen kann. Das ist bei HIV/AIDS genauso. Auch da werden größere Packungen jetzt abgegeben, damit man einfach die Kontakte minimieren kann. Und das bedeutet eben auch mehr Verantwortung, mehr Vertrauen bei den Patienten. Mhm. Und ich möchte noch einen Punkt ansprechen.
Ja. Ja. Sag ruhig, ja.
Also ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass diese Krankheiten HIV, TB, Malaria, dass die umgekehrt der Covid-Bekämpfung auch tatsächlich schon geholfen haben. Denn dadurch, dass es diese Netzwerke gibt, die diese Behandlung für Tuberkulose, Malaria und HIV organisieren, die können jetzt auch genutzt werden, um die Behandlung von Covid-19 zu organisieren. Und wenn wir uns gerade, wir haben über Impfstoffe gesprochen, Es ist tatsächlich so, dass diese Impfstoffe ja auch ganz schnell in der globalen Süden zur Verfügung stellen sollen. Und das geht genau mit denselben Organisationen, die Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten für HIV, Tuberkulose und Malaria machen. Also da ist wirklich viel angestoßen worden, dass überhaupt diese Medikamente billig zur Verfügung stehen. Das hat einen langen Kampf vor allem der AIDS-Aktivisten bedurft. Und das kommt jetzt tatsächlich den Covid-19-Patienten und allen im globalen Süden zugute, weil jetzt auch die Impfstoffe schnell und billig zur Verfügung stehen werden dort.
Du sagst, da wächst dann eben auch ein gewisses Vertrauen zwischen Ärztinnen, zwischen PatientInnen. Andererseits hast du auch gerade vorher nochmal erwähnt, dass mit der Kontrolle, zum Beispiel bei der Tuberkulose, eben das Medikament über einen relativ langen Zeitraum regelmäßig einzunehmen, die ist eben trotzdem weg. Ist das nicht, also bleibt das nicht einfach eine Gefahr, um eben diese Krankheit unter Kontrolle zu bringen? In dem Fall Tuberkulose, wenn wir dabei bleiben.
Ja. Genau, das ist tatsächlich so. Es hat die Erfahrung aus früheren Jahren gezeigt, dass wenn man Tuberkulose hat und man fühlt sich schlecht und man ist richtig krank und dann kriegt man die Medikamente und nach 2 Monaten geht es einem besser. Und dann soll man die aber noch 4 weitere Monate nehmen und die verursachen durchaus auch Nebenwirkungen. Und dann sagen viele Leute, okay, mir geht's besser, ich nehme die jetzt nicht mehr. Und dann entwickeln sich diese besonders gefährlichen, resistenten Tuberkulose-Stämme. Und das ist eine große Gefahr. Und damit wird leider auch gerechnet, dass durch Covid-19 die Zahl der Patienten mit diesen resistenten Tuberkulose-Stämmen ansteigen wird. Und das ist ein Riesenproblem. Aber wir können es anders nicht regeln. Und vielleicht ist dieses neue Vertrauen, das da zwischen Ärzten und Patienten wirklich entsteht, ist auch vielleicht eine Basis, auf der man in Zukunft aufbauen kann, um das Ganze doch wieder einfacher zu machen, weil auch das Verständnis für die Krankheiten in den betroffenen Regionen einfach größer geworden ist und den Leuten auch durchaus klar ist, dass wenn sie die Packung nicht zu Ende nehmen, dass sie dann vielleicht 2 Monate später mit einem noch viel gefährlicheren Erreger konfrontiert sind.
Volkert, jetzt haben wir angefangen mit den Impfstoffzentren, mit den Impfstoffen. Wir wissen, es gibt Anträge auf Zulassungen. Wann ist denn dann damit zu rechnen, dass wir erste Impfstoffe tatsächlich haben, die dann auch angewendet werden können?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Bei der Europäischen Medizinischen Agency sind ja die Anträge eingegangen. Die werden jetzt begutachtet. Das wird viel schneller gehen als sonst, weil die Daten zum Teil schon lange vorliegen, zum Teil bei der EMA und schon bearbeitet werden. Und dann wird es was ganz Neues, und das gab es wirklich noch nie, am 11. Dezember eine öffentliche Tagung geben, wo auch wirklich Patientenvertreter, Vertreter der Öffentlichkeit nochmal sagen können, für die Zulassungsprozesse sind uns diese Aspekte besonders wichtig, und das werden diese Gremien mit aufnehmen. Und es gibt auch schon Daten, was diesen Impfstoff von BioNTech und Pfizer betrifft, wird sich die EMA spätestens am 29. Dezember dazu äußern. Für Moderna ist es der 12. Januar. Spätestens dann wird es also, ich drücke jetzt mal die Daumen, die Zulassung für diese Impfstoffe geben. Es könnte auch ein bisschen früher werden, aber viel früher nicht. Also ich bin wirklich nicht sicher, ob wir schon im Dezember die ersten Impfungen in Deutschland haben werden.
Volker, danke dir fürs Erklären und fürs Einschätzen in der Tag. Ich mach's kurz, hoffentlich nicht schmerzlos. Nein, umgekehrt. Ich mach's kurz, aber schmerzlos. Gott, andersrum wäre ja fürchterlich, oder? Das war der Tag für heute. Wie immer gilt, Lob, Kritik, jede Art von Rückmeldung gerne an uns per Mail dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sonja Meschgart. Danke fürs dabei gewesen sein.